So, ich höre gerade, dass wir schon auf Mikrofon geschaltet sind und darf Sie sehr, sehr herzlich begrüßen hier im Kärpfelsalon, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass wieder so viele hergefunden haben während dieser vorweihnachtlichen Stresszeit. Wunderbar. Bevor wir in Medias Res gehen, darf ich noch ganz kurz ein paar Hinweise geben, wie immer. Sie kennen das ja erstens auf das Gästebuch. Es liegt dort hinten auf. Jede Eintragung ist uns sehr willkommen, auch wenn Sie zum Beispiel möchten, dass das Programm Ihnen zugeschickt wird vom Kepler-Salon, so bitte ich Sie, sich da hinten einzutragen. Wir werden nach den einführenden Worten von Herrn Schimek wieder zur bewährten Fragestunde kommen. Auch da kennen Sie das Prozedere. Bitte warten Sie, bis die Mitarbeiter Ihnen das Mikrofon geben. Das hat den Sinn, dass wir die Sache aufzeichnen können. Sie wissen dann, dass Sie auf der Webseite www.kepler-salon.at dann die Aufzeichnungen finden. Mein Name ist Klaus Butinger, Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich freue mich heute hier Gastgeber zu sein und darf unseren Gast heute vorstellen, nämlich Tom Schimek. Tom Schimek ist, schreibt da der Kollege, einer der letzten Mohikaner. Vielleicht wirklich der letzte Mohikaner, man weiß es nicht. Jedenfalls einer, der für den investigativer Journalismus kein Fremdwort ist und keine leere Phrase. Tom Schimek arbeitet als freier Autor, schreibt für die Süddeutsche Zeitung, für die Zeit, den Deutschlandfunk, für NDR und viele andere Medien. Morgen gibt es ein Feature von ihm zu hören beim Deutschlandfunk, falls Sie das empfangen können oder wollen. 19.15 Uhr wäre
Internet.
Das morgen. Ja?
Internet.
Internet gibt es das auch. Wunderbar. Herr Schimek war auch Mitbegründer der TAT, ein sehr interessantes Zeitungsprojekt in Berlin. Und er war Redakteurreporter bei Tempospiegel und in Österreich bei Profil, auch eine Zeit lang. Er wird uns heute etwas über investigativen, kritischen Journalismus erzählen, denn er hat ein sehr interessantes Buch geschrieben mit dem hübschen Titel »Am besten nichts Neues«. Es ist im Westend Verlag erschienen und wirft einen konzentrierten Blick hinter die Kulissen der Meinungsindustrie und legt mit spitzer Feder eine furiose wie brillante Abrechnung mit dem Medienbusiness vor. Naja, das ist ja was, auch das schrieb ein Kollege.
Ich liebe Klappentexte. Ja.
Und damit feuerfrei, Tom Schimek, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Der erste Versuch im September ist ja leider schiefgegangen wegen Krankheit. Heute wäre es fast wieder schiefgegangen, obwohl ich tatsächlich um 7 aufgebrochen bin. Aber ich habe es geschafft. Hurra. Mein erster internationaler Auftritt sozusagen.
Und dann gleich beim Kepler-Salon.
Ja, und dann gleich in Linz. Das ist schon gut. Dieses Buch, ich bin seit 31 Jahren Journalist und ich wollte wirklich nie Medienkritiker werden. Aber die Entwicklung unseres Metiers in den vergangenen, sagen wir mal, 5 Jahren, ist derartig dramatisch, dass ich erst angefangen habe, ein bisschen so innerhalb von Deutschland, vor allem den Berliner Hauptstadtjournalismus, mir vorzunehmen mit einigen durch und durch unausgewogenen Texten. Der erste hieß, glaube ich, vor 5 Jahren Arschlochalarm. Hat innerhalb der Journalistenkreise doch für mich erstaunlich sehr viel Furore gesorgt. Und seitdem werfe ich immer nebenbei, es ist immer noch nicht mein Hauptberuf zum Glück, den Blick auf die Medien und ihre Funktionsweisen. Angefangen hat es eigentlich in meiner kurzen Zeit als Redakteur bei Profil in Wien, wo ich mich intensiver, da kam ich gerade aus Südafrika wieder, das war Anfang der 90er, und war Auslandsreporter, also eigentlich gar nicht mit Österreich befasst, aber ich lebte halt in Wien, davon habe ich mich bis heute nicht erholt. War konfrontiert mit dieser anderen Art von, also es war ja die gleiche Sprache, die ich spreche, zumindest ansatzweise, und war konfrontiert mit dieser österreichischen Öffentlichkeit, diesen Zeitungen und halt auch diesen politischen Erscheinungen. Es war ja noch eine relativ frühe Phase der Heiderei, und mich hat das unglaublich fasziniert. Und ich habe dann, nachdem ich schon weg war, ich habe es nur ein Jahr ausgehalten, es endete an dem Morgen, als der U-Bahn-Fahrer zu mir sagte, weil ich aus Versehen auf den Alarmknopf gedrückt hatte, das nächste Mal gibt es eine Negotiation und dann kommt die Polizei. Da habe ich gesagt, das könnt ihr alles auch ohne mich machen. Und jedenfalls als ich dann in Deutschland war und bei einer anderen Zeitung war, habe ich angefangen, ganz viel nach Österreich zu fahren und über Haider nachzudenken und zu schreiben und so weiter. Und dieses beides zusammen, also ein Betrachten der veränderten Lebens- und Arbeitsbedingungen unserer Branche und der Aufmarsch des Populismus, des Rechtspopulismus, ja nicht nur hier, sondern auch in ganz Europa, Österreich war da ja nur Vorreiter, zusammen hat eigentlich mich bewogen, dieses Buch zu schreiben. Und weil ich nun das erste Mal nicht in Deutschland lese, sondern in Österreich, habe ich beschlossen, Sie mit Auszügen aus dem Kapitel zu langweilen, in dem ich den Bogen von Haider zu Berlusconi schlage. Kapitel 7, Rampensäue im Rampenlicht. Immer ein Motto dabei, dieses Kapitelmotto lautet: Un journaliste qui me critique et un journaliste qui me ne connaît pas. Nicolas Sarkozy. Ein kleiner Ort in Oberösterreich, der Hauptplatz von Ried, unweit von Braunau. Bier strömt, die Kapelle bläst, Volk drängt sich. Vollfleischige, rotgesichtige Männer, die Arme über der Brust verschränkt, die Beine im Pflaster verwurzelt, schauen stumm. Frauen mit grimmigem Mund, bepackt mit Einkaufstaschen, äugen erwartungsvoll. Auch junge Leute sind da, Paare mit wieselnden Kindern, blaue FPÖ-Ballons schwenkend, Transparente tauchen über den Köpfen auf, Innviertler Bauern für Jörg, schützt unsere Pensionen, Jugend auf dem Weg mit Jörg, Jörg, wir Arbeiter stehen hinter dir. Alles in gleicher Schrifttype, vermutlich aus einer Hand. Wahlhelfer verteilen eine Haider-CD mit Jodelpop und Dance-Mix. Dazu Kochlöffel, auf dem Stiel die Worte: Wir rühren um, FPÖ. Das war Mitte der 90er Jahre mein erstes Haider-Live-Erlebnis. Ein Grausen überkam mich, weit jenseits der üblich zwiespältigen Empfindungen des Politbeobachters, ein historischer Fiebertraum. Plötzlich sah ich alte Wochenschaubilder, der Schnauzbart mit seiner Entourage, der nun allen die Hand drückt, kernigen Mannsbildern, drallen Bauernsfrauen und adretten Kindern, streng gescheitelt oder fest bezopft. Er paradiert mit steifem Schritt und starrem Blick. Alles in diesen ruckelnden Bildern wirkt vollkommen anständig, bodenständig, sauber, ordentlich und mit Bügelfalte. Das Pflaster gefegt, die Häuser geschmückt, der Himmel blau, die Menschen voll freudiger Erwartung, die geile Mordlust gut verborgen. Aber der liebe nette Jörg ist doch kein Faschist. Ein Faschist reitet in vollem Wichs ein, in Uniform, in Stiefeln. Er schreit, sabbert, lässt die Gegner verprügeln. Der Jörg dagegen braust im BMW aufs Pflaster, federt heraus so fröhlich, frisch und fit, dass es eine Freude ist. Da ist er schon, springt auf die Bühne, der Kapellmeister treibt seinen Klangkörper zum Begrüßungstusch, der Pulsschlag der Menge beschleunigt sich, Applaus ertönt, die Sonne lacht, nein, das ist kein Brauner, der ist fesch, ein Guter, ein Mutiger, der traut sich was, sagen die Leute. Haider ergreift das Mikro, lächelt wölfisch und wettert los gegen Postenschacher, Proporz und Privilegienwirtschaft. Munter entleert er seinen Kübel, verhöhnt mit schneidender Stimme Beamte und Bonzen, die akzeptieren müssen, dass für sie der Fasching aus ist. Liefert in kurzen Minuten die Quintessenz seiner Botschaft, ein anklagendes Staccato gegen die da oben, die jetzt vor ihm, dem Retter des Volkes, zittern. Er rattert Zahlen und Namen herunter, der Jörg, der Anwalt der Fleißigen und Tüchtigen, der Sümpfe trockenlegen und den Menschen zeigen will, wo es lang geht. Der alle Feinde in die Flucht schlagen wird, die raffgierigen Spesenritter, die fiesen Funktionäre und, da gibt's immer extra Beifall, die kriminellen Ausländer, die ja schnurstracks abgeschoben gehören. Dort die Bösen, hier das Volk. Die Menschen, die hart arbeiten müssen, die tüchtigen, fleißigen Leute, die anständigen Oberösterreicher, Kärntner, Vorarlberger, je nach Auftrittsort, die was leisten, deren Geschäft und Familie in Ordnung sind. Lange hat sich keiner mehr so schamlos ins enge Herz dieser kleinen Leute gedrängt. Die Bürger, jubelt Haider, wachen auf und tatsächlich beginnen viele Bürger im Rhythmus der haiderschen Suada zu nicken. Haider war da ein Meister moderner Propaganda. Er suchte den Direktkontakt zum dicken, ängstlichen Bauch des Bürgers. ohne den lästigen, schwer kontrollierenden Umweg über Medien, die doch nur danach trachteten, seine strahlende Erscheinung, seiner helle Heilsbotschaft zu relativieren, zu bewerten, zu verzerren, zu entzaubern. Heider wollte pur wirken, unverdünnt. Instinktiv wusste er, was die Menschen von ihm hören wollten. Regelmäßig nahm er vor seinen Auftritten ein ausführliches Bad in der Menge, ging auf Tuchfühlung, um sich zu vergewissern, um Volkes Stimme und Stimmungen aufzusaugen. Rastlos war er, der nimmermüde Mann, unterwegs im Land per Auto, Hubschrauber, Flugzeug. Er schien allgegenwärtig, bespielte jeden Platz, erklomm jede Bühne, absolvierte täglich ein gutes Dutzend Auftritte, signierte zigtausende Autogrammkärtchen, winkte, lächelte und redete und redete und lächelte und winkte. Österreich ist ein faszinierendes Fallbeispiel für die Degeneration kritischer Öffentlichkeit. Hier wird die fatale Wirkung einer unbewältigten Geschichte für das kollektive Bewusstsein sichtbar. Hat sich diese Nation nach dem Krieg doch in ihrer aller Verbrechen bemäntelnden Unschuldsvermutung eingerichtet? Hier zeigt sich exemplarisch auch die Übermacht des Boulevards, die Schwäche eines von zu viel parteipolitischem Druck deformierten öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems. So großartig österreichische Denker und Künstler diese Zustände auch analysieren und attackieren, sie erreichen, anders als die modernen Pop-Populisten, doch nie das Bewusstsein der breiten Masse. Und so, spottet Armin Thornherr, Herausgeber des Falter, rutschte Österreich von der Postfeudalen direkt in die postdemokratische Phase. Haider konnte diese Öffentlichkeit kapern. Er trieb sich vor sich her, überwältigte sie und prägte ihr seinen Stempel auf. Er genoss es, der bunte Hund zu sein, der Entertainer, über Jahrzehnte unangefochten im Mittelpunkt. Mit Wanderstiefeln sprang er aufs Wiener Parkett. Bald umtanzten sie ihn, bewundernd, erzitternd. Seine Wirkung potenzierte sich. Er wurde zum Fluchtpunkt aller Betrachtung. Seine Kampagneros nannten es Themenführerschaft. Er bestimmt den Ton, in dem über die Verhältnisse geredet wird, resümierte seine kritische Biografin Christa Zöchling. Haiders Eroberung des öffentlichen Raumes, von den Stammtischen bis zu den sogenannten gehobenen Kreisen. Jetzt muss ich mal schauen, wo es weitergeht. Mal einen großen Sprung. Sehr großer Sprung. Die Verschränkung von Medien und Macht ist ein übergreifendes Phänomen, auch in jenen westlichen, auf Gewaltenteilung fußenden Demokratien, die sich zivilisatorisch schon viel weiter wähnten. Die Freiheit der politischen Willensbildung ist bedroht. Zum einen, weil die Industrialisierung der Medienwelt weltweit voranschreitet. Zunehmend halten sich die wirtschaftlich mächtigsten ihre Medien als Megafon ihrer Interessen. Zum anderen, weil Parteien, idealtypisch Orte der Diskussion politischer Alternativen, zu Sammlungsbewegungen charismatischer Großdarsteller verkommen sind, zu Fanclubs populistischer Anführer. Pseudoparteien und die Pseudomedien verzahnen sich zu Marketingmaschinen für knallharte Interessenpolitik, die sie dem Volk mit frohem Gesang und kunterbuntem Schmuck als Heilsversprechen darbieten. Die Konzentration in den Besitzstrukturen ist eines der Hauptprobleme im Mediengeschäft, meint Bill Kovach, Ex-Chef des Washingtoner Büros der New York Times und Gründer des Committee of Concerned Journalists. Rundum ist der pompös inszenierte Pop-Politiker auf dem Vormarsch, der Megastar im nie verlöschenden Scheinwerferlicht. In die Politik abgedriftete Filmstars wie Ronald Reagan oder Arnold Schwarzenegger waren nur ein Vorgeschmack. Blair, Clinton und Schröder Testballons. Der runderneuerte, zeitgemäße Top-Egomane vom Schlage eines Wladimir Putin, eines Nicolas Sarkozy, eines Silvio Berlusconi nutzt die volle Wucht von Medienmacht und Marketing für sich. Er schafft sich eigene Strukturen, schart jenseits der Altparteien folgsame Anhänger in Sammlungsbewegungen um sich und nimmt die Öffentlichkeit weit rabiater in seinen Würgegriff. Er kreuzt die Oper mit dem Rockkonzert, agiert als Narzisst und Salesman, mischt kübelweise klassische Herrscherprahlerei mit der kühlen Wissenschaft des modernen Produktmarketing. Er hat von Haider und Machiavelli gelernt, von Gaddafi, Mao, Perón und Michael Jackson, von Meister Propper und Coca-Cola. Die direkte und umfassende Kontrolle der veröffentlichten Meinung entscheidet über den Performance-Erfolg all dieser Neopotentaten. Der Unterschied liegt im Stil des Zugriffs. So verkörpert Wladimir Putin die sowjetisch-populistische Variante. Schon vor seiner Wahl zum Präsidenten 2000 hatte er klargestellt, dass Meinungsfreiheit seiner Ansicht nach den Terrorismus fördert. Hernach verschärfte er sofort die Aufsicht über die Medien. 2001 übernahm der staatliche Energieriese Gazprom den Fernsehsender MTV. 2002 wurde der kritische Kanal TV6 geschlossen. Im russischen Fernsehen wird Opposition gegen den Kreml heute ignoriert oder niedergemacht. Zeitungen sind eher Opfer der Selbstzensur. Regelmäßig gibt es Drohungen und Übergriffe auf Journalisten. Die aufrechte Novaya Gazeta und die russische Journalistenunion kamen 2009 bei einer Zählung auf 214 getötete Reporter, Redakteure, Pressefotografen und Kameramänner seit 92. Die meisten kamen in den Tschetschenienkriegen ums Leben. Wer sich mit Korruption oder dem Kaukasus befasst, lebt gefährlich. Anna Politkovskaya von der Novaya Gazeta, erschossen im Oktober 2006, ist nur das bekannteste Opfer. Im Oktober 2009 wollten Vertreter von Reporter ohne Grenzen nach Moskau reisen, um ihren dritten Todestag zu begehen. Ihnen wurden die Visa verweigert. Auf der Rangliste der Pressefreiheit dieser Organisation rangiert Russland auf Platz 141 von 173. Auch Nicolas Sarkozy kann darauf verzichten, die Schlüsselmedien selbst in den Besitz zu bringen. Er profitiert von zunehmend industriellen Medienstrukturen der Grand Nation, pflegt Freundschaften mit den mächtigsten Wirtschaftskapitänen und Medienoligarchen wie Martin Bougy, TF1, Arnaud Lagardière, Elle, Paris Match, Journal du Dimanche, Europe 1 und so weiter, oder Serge Dassault von Le Figaro und Express. Bougy war Trauzeuge Sarkozys und Taufpate seines Sohnes Louis. Lagardère schwärmt, Sarkozy sei wie ein Bruder für ihn. Bougys Erzfeind Vincent Bolloré, Besitzer von Martin Plus und Direct 8, ließ Sarkozy 2007 auf seiner Yacht Paloma vor Malta kreuzen. Mit von der präsidentiellen Dauerpartie sind auch François Dussault von Le Point und Bernard Arnault, Les Echos, ebenfalls Trauzeuge bei Sarkozys vorletzter Heirat. Ihre Medien betreiben diese Großindustriellen eher als Hobby. Sarkozy, im feinen Vorort Neuilly, unter mittelprächtigen Bedingungen aufgezogen, strebte früh ganz nach oben. Als junger Mann konsumierte er bergeweise Biografien von Berühmtheiten. Als Bürgermeister von Neuilly knüpfte er die Kontakte und legte sich ein schier unverletzbar scheinendes Ego zu. Sein Credo, ein Journalist, der mich kritisiert, ist ein Journalist, der mich nicht kennt. Am 6. Mai 2007, dem Tag von Sarkozys Sieg, trafen sich all die Freunde von Arnaud bis Pinault im Le Fouquet, dem Nobelrestaurant auf der Avenue des Champs-Élysées, um viele Korken knallen zu lassen. Den zweifellos bizarrsten Tycoon aber hat Italien hervorgebracht. Und deswegen habe ich es ausgewählt. Es könnte ja sein, dass es morgen vorbei ist mit Berlusconi zum dritten Mal. Und bevor die Italiener ihn ein viertes Mal wählen, dieser Abschnitt. Berlusconi mit laut Forbes 11,8 Milliarden Dollar, der wohl reichste Multimedialist der Welt, ist der moderne Machtmagnat schlechthin. Er und sein Clan besitzen drei Fernsehsender, etliche Buchverlage, Zeitungen, Zeitschriften, Produktions- und Verleihfirmen sowie eine Kinokette. Er verkörpert die Synthese von Populist und Medienmogul. Er vereint in einer Person alle in diesem Kapitel beschriebenen Attribute: die radikal-narzisstische Egomanie, die Abschaffung einer Partei zugunsten einer auf den Führer ausgerichteten Sammlungsbewegung, in dem Fall Forza Italia, seit 2009 Popolo della Libertà, die aggressive Feindrhetorik, die Emotionalisierung und Eventisierung von Politik, die Monopolisierung und Unterwerfung der veröffentlichten Meinung, die Konzentration der Macht. All dies ist Berlusconi. Hinzu kommt in seinem speziellen Fall noch eine in der westlichen Welt beispiellose Untergrabung des Rechtssystems, skrupellos betrieben zum eigenen Schutz vor Strafverfolgung wie zur weiteren persönlichen Bereicherung. Berlusconi ist die Ikone eines neuen Medientotalitarismus, sein Lebensmotto: Frechheit siegt. Er hat die Regeln des Populismus intuitiv verstanden. Eitel setzt er ganz auf sich selbst, durch und durch dramatisch, randvoll mit Vorurteilen, laut, beleidigend, provozierend, peinlich. Er ist ein Macho. Er reduziert jede Komplexität auf die maximal mögliche Dummheit. Er sieht sich als bestmöglicher Führer eines imaginierten Volksganzen, die Fleischwerdung des Volkswillens. Er will kein Politiker sein, sondern Chef. Auch kein Demokrat. Denn das würde ja implizieren, dass es zumindest theoretisch andere Optionen gäbe neben ihm. Andere Meinungen, andere Wege, andere Lösungen. Oh nein. Demokratie war gestern. Und in seinen Augen wohl nur eine lange und wirre Phase der Suche nach der Lösung für Italien, die nun gefunden ist. Sie heißt Berlusconi. Die Zeit der Argumente ist vorbei. Die Ära der Depolitisierung, der Seifenoper hat begonnen. Eine Dauersoap, die die Hirne zersetzt. Berlusconi, schreibt der Historiker Paul Ginsburg, habe den Ehrgeiz, in einem modernen demokratischen Staat eine persönliche charismatische Herrschaft zu etablieren. Der überbordende Klatsch, meint der Soziologe Ilvo Diamanti, führe in eine Pop-Politik. Sie folgt der Logik der Werbung und des kommerziellen Fernsehens. Finale Personalisierung, unermüdliche Wiederholung kurzer Kernbotschaften, keine Widerrede. So vollbrachte Berlusconi, was Haider schon weit getrieben hatte, die absolute Dominanz einer Person über den Geist einer Nation. Er ist das Zentrum eines immer schneller kreisenden Erregungskarussells. Das Problem mit Mediaset, der Berlusconi-Firma, ist nicht, dass es politisch im engsten Sinne des Wortes ist, meint Tobias Jones, Autor von The Dark Heart of Italy. Das Problem ist, dass es überhaupt nicht politisch ist. Es hat die Gesellschaft derart verführt, dass Politik und Ideen nicht mehr zu existieren scheinen. Was bleibt? Jones sagt, Busen, Fußball und Geld. So formt man die Köpfe künftiger Wähler. Auch Berlusconi spricht nur zum Bauch. Wirtschaft, Finanzen, die Arbeitslosigkeit, die Kriminalität, alles kein Thema mehr. Nicht für das Fernsehen, das der Premier nun zu 90% direkt oder indirekt kontrolliert. Nicht für die Operettenpartei Popolo della Libertà. 44,8% der Hausfrauen haben sie gewählt. Die Forschung zeigt eine direkte Korrelation. Je mehr italienische Frauen Fernsehen gucken, desto wahrscheinlicher wählen sie Berlusconi. 1 bis 2 Stunden täglichen TV-Konsums resultieren in 31,6% für Berlusconi. 3 und mehr Stunden sind schon für 42,3% gut.
Danke,
Tom, noch mehr
für die Analyse. Bevor uns die große Depression umfächelt.
Das wird auch lustig. Und vielleicht ist es morgen vorbei.
Naja, werden wir sehen, wie sich dieses Karussell weiterdreht. Das ist ja mit Berlusconi wahrscheinlich nicht vorbei.
Er ist schon 74, das ist die einzige Hoffnung.
Die biologische.
Wobei er wahrscheinlich schon an seiner Wiedergeburt arbeitet. Ja.
Aber was wird sein, wenn er nicht mehr da ist?
Das ist halt die Frage, das ist halt die große Frage. Wenn eine Gesellschaft derartig intellektuell degeneriert ist, eine Öffentlichkeit derartig auf den Hund gekommen ist, und das sagen ja alle italienischen Intellektuellen, es ist halt nicht mehr politisch. Es ist leer. Es geht nur noch um, eigentlich geht es seit, die letzten 2 Jahre ging es nur noch um seinen Schwanz, ne? Also um die Nackten auf Sardinien und um seine minderjährigen Gespielen und die empörte Ehefrau. Aber auch das, also auch die Empörung und die Enthüllung, ändert ja nichts mehr, weil es geht immer noch um ihn.
Ja. Dann ich frage mich ja dann bei dieser Geschichte, hier gibt es natürlich den großen Clown und dort gibt es die breite Rezeptionsmasse, aber wo sind die Vermittler, wo ist der kritische Journalismus? Ich meine, da muss es ja Leute geben, die dagegen auftreten, die das analysieren. Es gab ja auch in Österreich Leute, die das Phänomen Haider zumindest versucht haben, irgendwie darzustellen und deren Hintergründe auszuleuchten. Was ist da passiert mit der vierten Macht im Staat?
In diesem Kapitel, wo sehr, sehr viel mehr über Haider steht, aber ich wollte Sie nun nicht noch mehr langweilen mit einem Mann, den Sie ohnehin satt haben und der ja nun auch nicht mehr unter uns ist, geht es ganz viel um die Frage, inwieweit hat Kritik überhaupt eine Funktion oder ist sie nicht letztlich in solchen Fällen eher noch ein Verstärker? Und witzigerweise, ich habe mit mehreren notorischen Haider-Kritikern in Wien, die ich kenne, darüber lange debattiert. Es hat ja keiner geschafft, also trotz, weiß ich nicht, 100 Profil-Titelgeschichten, trotz Attacken im Falter ohne Ende, trotz Büchern, Entzauberung aller Art, hat es ja keiner geschafft, diesen Siegeszug irgendwie nachhaltig zu stoppen. In keinster Weise. Und das ist bei Berlusconi und anderen Gestalten ja ganz ähnlich. Weil sie, in dem Moment, wo diese Leute es schaffen, sozusagen allen öffentlichen Diskurs auf ihre Person zu zentrieren, und sei es als Antityp, als Hassfigur, in dem Moment ist Kritik nicht zur Ohnmacht verdammt, aber läuft Gefahr, Teil des Zirkuses zu werden. Und ich glaube, dass in Österreich fand ich das ganz extrem, diese extreme Beschäftigung mit Haider, der natürlich auch die geilste Sau im Dorf immer war, es ist einfach so, er war immer frech und er war immer fesch und er war immer für einen fiesen Sager gut und irgendwie fanden die Journalisten ihn ja auch toll, gerade die, die ihn gehasst haben. Also der Thorn hat das zu mir gesagt, er hat gesagt, sie hätten alle diesen Bezwingzwang gehabt. Bezwingen, das fand ich ein schönes Wort. Bezwingzwang, sie wollten alle Haider, ne? sie wollten ihn am Boden sehen und haben es eigentlich nie geschafft.
Das ist interessant.
Ein Ritual geworden.
Ja. Und es war Teil der Show. Verfügt der Haider ja nicht über eine Medienmacht wie Berlusconi. Ne?
Der konnte naja, die Krone schon. Ne?
Ja, die Krone war nicht im Besitz Haiders.
Nein, aber er hatte natürlich. Und also was er dann, sobald er in Kärnten das Sagen hatte, mit dem ORF dort gemacht hat, das habe ich mir angeschaut. Ne? Es gibt eine Doppel-DVD zum Tode des Landeshauptmanns mit dem schönen Titel Der Abschied, wo irgendwie mit Blasorchester und sämtlichen Reden und am Schluss noch führt Gott irgendwas mit allem von Haider selbst gesungen. Es ist wirklich ein Dokument des Niedergangs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wie ich es noch nie gesehen habe. Dann müssen wir, die müssen wir eigentlich wirklich alle, die müssen wir wirklich abschieben. Ja. Okay. Quasi nach Italien wahrscheinlich.
Das ist ja auch keine Lösung.
Nein, aber das ist, also natürlich, man muss die Medien nicht besitzen. Also da ist Berlusconi wirklich die Ausnahme. Die Medien sind in einer Verfassung in vielen Staaten, wo sie nicht mehr die Kraft haben, wirklich zu eigenständiger Kritik. Das haben wir in den USA ganz stark erlebt, in der Ära Bush, da habe ich auch viel drüber geschrieben. Wir haben es erlebt in dieser 15, 20 Jahre währenden neoliberalen Ära im Wirtschaftsjournalismus, der ja weltweit diese Heilsbotschaft fast ungebrochen mitgesungen hat. Bis dann Island doch bankrott war und alles nicht mehr ging. Wir haben es erlebt hier, erleben es ganz stark in Frankreich, wobei es da auch Gegenbewegung gibt, aber in den Massenmedien hat Sarkozy schon lange, also jetzt neuerdings nicht mehr, aber schon lange das Zepter geführt, halt über diese Kumpanei mit den Chefs, mit den Industriellen, denen es gehört. Wir erleben es seit Jahrzehnten mit Rupert Murdoch, dem wichtigsten Medienmogul der Welt, der halt immer die Neigung hatte, sich in den Ländern, wo er besonders aktiv ist, also Australien, Großbritannien, USA, die zukünftigen Herrscher auszusuchen. Also Tony Blair zum Beispiel musste tatsächlich bei der Murdoch-Hauptversammlung antreten, bevor er überhaupt Vorsitzender von New Labour werden konnte. Und kriegte dann auch die Unterstützung der Murdoch-Boulevardpresse. Das hat ihn dann auch zum Premier gemacht. Aber die mussten alle vorsingen. Clinton übrigens auch.
Okay, na schauen wir, vielleicht können wir da noch irgendwas aufdröseln. Ich bitte jetzt um Ihre Fragen. Die Kollegin mit dem Mikro steht schon bereit. Wer immer mit Tom Schimmick jetzt was fragen möchte,
wenn
Sie es nicht tun, dann tue es ich.
Ist das eine Drohung?
Da war noch natürlich eine Drohung. Okay. So, der Augenblick. Können wir das Mikrofon hier haben? Nein, wir haben es dann nicht auf der Aufnahme. Vielleicht, wenn Sie das Mikrofon weitergeben wollen. Bitte, so wunderbar. Danke sehr.
Ich muss eines sagen, lieber Kollege Schimek. Du sprichst uns aus dem Herzen auf der einen Seite mit der genauen Analyse des Österreichers. Es hat sich in den letzten 30, 40 Jahren nichts geändert. Aber ist es nicht so, dass alle diese Potentaten, und ich würde da ja schon bei den alten Römern beginnen, weil Brot und Spiele ist ja dasselbe, nur halt mit anderen Vorzeichen, dass die alle eines konnten und können. Sie sind Demagogen, sie beherrschen das Repertoire ihrer Worte und umgekehrt die Politiker, die ihnen gegenüberstehen, können nicht mehr Demagogie, die können nicht mehr reden, die haben kein Repertoire an Worten, um die Bevölkerung auf ihre Ziele aufmerksam zu machen. Darum können solche Leute wie Haider, wie Berlusconi und so weiter so stark realisieren. Habe ich da recht oder stimmt's?
Habe ich da recht oder stimmt's? Das ist eine gute Frage, ja. Also, also richtig ist natürlich, das Charisma und die Überzeugungskraft gab es schon immer. Irgendein PR-Mensch in Washington hat mir gesagt, seitdem der erste Herrscher anfing, sein Bildnis auf Münzen prägen zu lassen, hat sich an den Grundmechanismen nichts Wesentliches geändert. Ich meine, die Techniken sind wesentlich besser geworden und es gab damals noch keine Demoskopie und sowas, aber das stimmt natürlich. Es gibt Leute, die herrschen wollen, brauchen neben Macht und Geld und Zugang zu wichtigen Ressourcen halt immer diese Gabe, irgendwie an imaginierte Sehnsüchte des Volkes anzudocken. In irgendeiner Form. Rhetorisch, vom Heilsversprechen her und so weiter. Und da, insofern haben wir, glaube ich, bei diesen ganzen Pop-Populisten auch eine Renaissance altherrschaftlicher Attitüden. Es ist halt tatsächlich postdemokratisch. Es greift zurück auf vordemokratische Formen von Herrschaftsetablierung und Ausübung und ist deswegen besonders bedrohlich. Es erklärt, glaube ich, auch, warum der schlichte Demokrat, der halt nicht Demagoge ist, der nur einfach mit Sachen argumentiert, der nicht irgendein Fieber schürt, einen Zorn, eine Angst, sondern sagt, wir wollen das Bildungssystem reformieren aus diesem und jenem Grundpunkt, immer das Nachsehen hat. Weil er halt in diesem rhetorischen Kampf unterlegen ist. Im Grunde bräuchten wir den Musterdemokraten, der sachlich bleibt, der transparent bleibt und es gleichzeitig schafft, noch mit einer unglaublichen Schärfe und mit Witz und Brillanz all diese postdemokratischen Populisten zu entzaubern. In Österreich ist das ja bekanntlich nur sehr bedingt gelungen, in Italien ist es komplett gescheitert. Das ist dann eine Frage der Medien. Deswegen kommen wir auf die vierte Gewalt immer wieder bei diesen Sachen. Das ist die Frage, inwieweit sich eine kritische Distanz erhält oder wieder etabliert. Inwieweit Medien halt nicht mitschwingen mit diesem lauten Geschrei. Also sie haben das in den USA, fand ich das am eklatantesten in der Ära Bush. Das ist wirklich, daran sind US-Medien, die ja wirklich mal die besten waren und die kritischsten und die tollsten Schreiber und die frechsten TV-Formate und das geilste Radio hatten, daran sind die gescheitert. Und das lag halt an strukturellen Gründen. Es wurde halt alles zu Tode gespart und es war kein Geld mehr da, um wirklich zu recherchieren. Es lag aber auch an einer Müdigkeit der klassischen Journalisten, da noch aufzustehen. Und das geht halt über lange Jahre. In den USA hat das angefangen in den 90ern, also mitten in der Ära Clinton, mit dem Siegeszug des Talkradios, also privater Radiostationen, wo Leute in der Regel extrem konservativer Prominenz, also Hardcore-Republikaner, ihre Politsendung hatten mit höherer Beteiligung, wo sie so richtig anfingen, auf die Clintons und alles Demokratische einzudonnern, auf die fucking Liberals, und sie richtig vorzuführen, auch mit brutalster Aggression. Und eigentlich war das waren sozusagen die rhetorischen Grundzüge dann für die Ära Bush. Und irgendwann war die abgewogene, liberalere, weltoffenere Öffentlichkeit wirklich so in der Defensive, dass sie sich nur noch auf diese Attacken bezog. Dazu gehörte dann irgendwann auch Murdochs Fox News, bis heute wirklich der Flammenwerfer der republikanischen Rhetorik. Also ein Sender, den wir uns in Europa, glaube ich, nicht vorstellen können bis heute. Wenn Sie das einmal sehen, mit welchem Geifer die da ganztägig bei der Sache sind, da würde hier sofort auch in Österreich sofort der Rundfunkrat zusammentreten. Ich glaube nach 5 Minuten, in Deutschland auch. Das wäre undenkbar. Aggressiv, unverschämt, immer unter der Gürtellinie und immer total einseitig. Aber es ist halt, das ist inzwischen da der Ton. Und wenn der Ton erstmal so versaut ist, wird es unglaublich schwer, also Sie sehen das, wie schnell, Obama war ja der Versuch, da rauszukommen. Obama war nach wenigen Monaten verbrannt, in genau diesem Feuerwerk. Tea Party ist genau wieder ein Ausdruck dieser Verrohung von Öffentlichkeit. Dass nicht mehr argumentiert wird, dass nur noch Glaubenssätze reproduziert werden und dass man immer nur in Feindbildern denkt.
Kommt man da wieder jetzt zurück? Kommt man da wieder in die Feinsinnigkeit zurück, in die Debatte mit Sachargumenten, oder ist das eine Einbahn runter?
Das vermag ich nicht zu sagen, aber ich glaube, es ist sau schwer. Und ich weiß nicht, welche Zäsur nötig ist, um wieder, also um die Temperatur wieder auf normal erträgliche Raumtemperatur zu reduzieren. Also diese Hysterie. Also wenn ich nochmal ein Buch schreibe, heißt das Öffentlichkeit und Hysterie. Weil das wirklich, also das hat nun auch viel mit Nazi-Vergangenheit zu tun, wo ja auch wir das erste Mal so eine Übertemperierung in der Neuzeit hatten von Öffentlichkeit. Also genau diese Mechanismen im Grunde, das war, okay, ich weiß nicht, das sind alles Nazis, aber einfach auch dieses Vereinheitlichen von Argumentationen, Aufheizen der Stimmung, klare Orientierung auf scharf umrissene Feindbilder, das sind im Grunde die alten Methoden der Propaganda und da wurden sie halt besonders heftig ausgeübt. Ich weiß nicht, wie der Weg zurück ist. Ich meine, wie ist das bei euch? Ich frage mal zurück. Ich meine, ihr habt, Haider ist weg, ihr habt diesen merkwürdigen Strache noch, der ja nun auch ein ganz fieser Klon aus dieser Baureihe ist, aber ja, da wisst ihr mehr als ich. Wie ist der Tonfall heute in Österreich? Dominieren die noch die Öffentlichkeit oder gibt es da Hoffnung?
Schwer zu sagen. Also nach wie vor ist die Themenführerschaft wahrscheinlich nicht bei der österreichischen Bundesregierung, so wie ich das sehe. Aber bitte, Sie sind hier jene, die gerne fragen würden. Einmal, zweimal, dreimal bitte. Dann fangen wir an.
Jetzt geht's los.
Zwei, drei. Ja. Bitte.
Ich hätte noch gern eine Frage zur Situation des Journalismus, der Journalistinnen und Journalisten in Deutschland, so in letzter Zeit, wie sich das entwickelt hat. Das ist ja wahrscheinlich mit Adaptionen auch für uns gültig.
Danke.
Ja, ja, das ist natürlich, zumal viele deutsche Verlage hier bei euch kräftig beteiligt sind. Mein Lieblingsverlag Gruner und Jahr, in Fachkreisen nur Gauner und Spar genannt, oder der Watz-Konzern. Die Situation hat sich in den letzten 10 Jahren dramatisch verändert, völlig klar. Seit dem Platzen der Dotcom-Blase Anfang des Jahrtausends sind sofort erstmal die Anzeigenerlöse sehr eingebrochen. Und dazu kam natürlich die jährlich wachsende Konkurrenz des Internets, die auch erst im Anzeigenmarkt grub und inzwischen halt auch, zumindest für die jüngere Generation, das Nachrichtenforum ist, wo halt auch die schlauen Verleger all das, was sie im Printbereich teuer bezahlen, kostenlos reinstellen. Auf Dauer natürlich eine Idiotie. Real geführt hat es dazu, dass immer mehr Leute entlassen worden sind, gerade bei den Qualitätsmedien. Also führende Blätter wie die Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine, haben 3, 4, 5 Entlassungswellen hinter sich. Die Unternehmensberater, die notorischen, sind da alle 5-mal durchgestiefelt, haben alles, was irgendwie nicht emsig genug guckte, rausgeschmissen. Sie haben da Büros, wo früher 30 Leute saßen und heute 10 sitzen, die gleiche Arbeit machen. Es bleibt kaum mehr einem Zeit zum Nachdenken. Besonders drastisch erleben wir das halt bei der nationalen Politikberichterstattung. Wir haben halt dieses ominöse Gebilde namens Berlin, wo 1000 Journalisten rumstampfen und von denen 98% alle das Gleiche machen, nämlich irgendwie den Quote des Tages möglichst schnell auf möglichst vielen Kanälen weiter zu beamen. Alle, sie sagen selber, darüber gibt es, also das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, es gibt darüber mehrere Bücher von Kollegen, die darüber noch viel besser Bescheid wissen. Sie sagen selber, sie kommen nicht mehr zum Nachdenken. Das heißt, sie als kritische Instanz funktionieren sie eigentlich nicht mehr. Und das ist ziemlich dramatisch. Wir haben dazu einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der teilweise noch in etwas besserem Zustand ist als der ORF, teilweise auch nicht. Es gibt ganze Anstalten, die sind politisch weggebrochen sozusagen, aber WDR, NDR mit Abstrichen, ZDF, einiges funktioniert noch in Deutschland mit wirklich kritischem Journalismus, aber auch da enormer Spardruck, immer mehr Events, immer mehr Volksmusik, immer mehr Shows, immer mehr Geld für Megastars, die richtig Kasse machen und immer weniger Geld für das journalistische Fußvolk, was eigentlich ja die Berichterstattung machen soll. Also ich bin selber freier Autor seit 15 Jahren. Ich war mal Redakteur beim Spiegel, mal bei Profilzeit, hat er ja erzählt. Also ich komme noch gut zurecht, aber ich kenne Dutzende, Hunderte freie Kollegen, die wirklich eigentlich nicht mehr zurechtkommen, die eigentlich inzwischen bei Sozialhilfesätzen aufschlagen in ihrem Einkommen, die nebenbei PR-Jobs übernehmen oder irgendwelche obskuren Projekte, Kunstprojekte machen, was auch immer, um irgendwie über die Runden zu kommen. Es gibt ganz viel, das ist richtig Prekariat inzwischen, wie wir in Deutschland sagen neuerdings, also die Ärmsten der Armen. Und das geht fröhlich so weiter. Wir haben, das ist die größte Bedrohung des Qualitätsjournalismus. Die Leute leben nicht mehr davon. Hinzu kommt noch ein Faktor, entschuldige die lange Antwort, aber das Buch geht zur Hälfte darum, das habe ich jetzt alles weggelassen. Hinzu kommt, wir haben kaum noch Verleger in Deutschland. Also früher war ja der Verleger so ein Patriarch, der auch mitspielen wollte in der Gesellschaft. Also er wollte natürlich auch Geld verdienen, die haben auch immer gut Geld verdient, bis vor wenigen Jahren. Sind sehr verwöhnt eigentlich sogar, was die Renditen angeht. Aber sie wollten eben auch Teil der Gesellschaft sein, wichtige Leute, die auch Demokraten durchaus, jedenfalls nach Hitler. Und das ist weg. Wir haben in den deutschen Verlagen, in den großen Verlagen, die sich auch immer mehr konzentrieren, fast nur noch BWLer, Betriebswirtschaftsstudenten, die irgendwie hochgekommen sind, Marketingmanager, also Leute, die den demokratische Öffentlichkeit, die kennen, glaube ich, die Vokabel nicht mal. Die kennen nur ihren Controller, der sagt, das kostet wieder 10 Euro zu viel. Und so gibt es kein Herz mehr für das andere, kein Herz mehr für kritischen Geist und so weiter. Das ist ganz stark. Deswegen, wir haben keine Zeitschriften und Zeitungen mehr in den letzten Jahren gehabt. Fast keine mehr, außer so Kleingründungen, die irgendeine Art von Esprit verströmen. Es sind alles Massenprodukte, Fernsehzeitungen, das 87. Frauenmagazin, Produkte wie Dogs und Beef und weiß der Teufel, ist ganz viel Glamour-Zeug. Aber so, ne, so Abendlandkultur ist irgendwie abgeblasen.
Ja, bitte.
Der britische Journalist Nick Davies beschreibt genau die Situation in seinem Buch Flat Earth News für England. Das gilt sicherlich nicht nur für England, für Deutschland, für Österreich, für ganz viele Länder. Ich war beim Lesen des Buchs erschüttert, weil ich gedacht habe, ich weiß eh schon, wie furchtbar es ist, aber es ist noch schlimmer. Es ist keine Zeit mehr zum Recherchieren. Es geht in Medien darum, Geld zu verdienen und nicht Journalismus zu machen oder eben die vierte Macht im Staat zu sein. Die Frage, die ich mir seit Jahren stelle, ist, und zwar ich als Journalistin, aber auch als Bürgerin, die will, dass die Politik, die Wirtschaft kontrolliert wird, was tun wir? Resignieren wir? Geben wir auf? Sagen wir, okay, das war's? Oder gründen wir sozusagen unsere neuen eigenen Medien? Gehen wir ins Internet? Das kann ja nicht sein, dass wir das jetzt alles so hinnehmen einfach. Haben Sie irgendeine Idee?
Danke.
Das ist die Frage, die ich am meisten fürchte. Und sie kommt jedes Mal. Nein, natürlich wollen wir nicht hinschmeißen. Ich habe das Buch auch nicht geschrieben, um nun sozusagen die Depression in Stein zu meißeln oder sowas. Im Gegenteil. Nick Davies war in der Tat auch sowas wie Vorbild, seine Flat Earth News. Er beschreibt, er hat das ja richtig analysiert, auch wie britische Medien hauptsächlich nur noch verlängerte Werkzeuge von Public Relations sind und wie viel richtig durchgezählt, wie viel Prozent von News inzwischen halt nicht mehr von Journalisten gemacht werden, sondern von Pressesprechern und Kommunikationsstrategen und so weiter. Ich habe das noch ein bisschen weitergeführt, also ich habe ein ganzes Kapitel drin, wo die amerikanische PR von heute beschrieben wird, wie die inzwischen Meinung industriell fertigen, richtig. Nein, wir dürfen natürlich nicht hinschmeißen und wir haben natürlich immer noch gute Medien, die wir verteidigen müssen. Und zwar am besten dadurch, dass wir weiter anständige Arbeit machen. Und wir haben in der Tat das Internet, wo unheimlich viel geht. Wir haben leider noch nicht den Dreh rausgefunden, wie wir damit auch noch irgendwie ein paar Euro verdienen. Aber medial, also sowohl was die Formen als auch was den Vertrieb angeht, ist das Internet natürlich ein Himmelsgeschenk, was wir unbedingt nutzen müssen, womit wir auch richtig viele Leute erreichen. Also ich experimentiere auch damit rum mit Kollegen zusammen. Wir haben so ein Online-Magazin zum Beispiel, völlig belanglos und nebensächlich, aber erstmal gut, um zu experimentieren, um die Sprache zu lernen, um mit Blogs zu und kleineren Formen auszuprobieren und so weiter. Wir können da nur dranbleiben. Und also in Deutschland zumindest ist es so, wir haben seit Jahren zumindest ein Bewusstsein für diese Misere. Also ich war schon bei zu vielen Tagungen, Medientagen, Kongressen, wo hunderte von Kollegen in dem vollen Bewusstsein der Wucht dieser Krise diskutiert haben und überlegen, wie man es anders machen kann. Also es gibt, das ist der erste Schritt, dass man sich klar wird, was läuft eigentlich, was sind die Faktoren, die dazu führen, dass unsere Öffentlichkeit so langsam aber sicher vor die Hunde geht. Und der zweite Schritt kann nur sein, dann zu fragen, was tun wir dann? Ich kann Ihnen die Antwort heute nicht geben. Ich probiere es selber Also ich bin halt, wie gesagt, nicht hauptsächlich Medienkritiker, ich bin hauptsächlich Journalist weiter und irgendwie geht es auch. Und ich bilde mir ein, dass ich sogar ein kritischer Journalist bin.
Darf ich mal kurz dran denken an die Frage, nämlich Stichwort WikiLeaks. Ist das was, was sich eben jetzt entwickelt? Whistleblowing?
Whistleblowing ist ja nicht neu. Whistleblowing war schon bei Deep Throat. Ne?
Ja. Na,
in dieser Wucht natürlich, ne, mit dann immer gleich einer Viertelmillion Dokumente. Mir ist das ja unheimlich. Mir ist WikiLeaks richtig unheimlich. Also ich ertappte mich neulich dabei, wie ich mir überlegte, ich bin Außenminister der USA. Was tue ich? Also ich glaube, ich würde mich in den Potomac stürzen. Das ist doch, du kannst doch keine Diplomatie mehr machen, wenn dieses Zeug in dieser Masse global, also es wird ja nicht nur geleakt, es ist ja auch für potenziell 8 Milliarden Menschen sofort verfügbar. Jeder guckt dir in die Unterwäsche.
Ja, was ist Watergate gegen diese...
Ja, der Watergate war ein Scheißdreck dagegen, natürlich. Ja. Watergate war ein absoluter Scheißdreck dagegen. Und es ist jeden Tag neu. Es ist ganz toll, weil es natürlich ein Instrument ist, was wir nie hatten. Dass wir wirklich in was wir alles reinschauen können. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, dass wir eigentlich noch 100-mal mehr Journalismus brauchen, weil das natürlich kein Schwein verarbeiten kann. Kein Mensch liest 250.000 Dokumente des State Department, auch kein Journalist übrigens. Da muss man hochspezialisiert sein, um das zu begreifen, was das bedeutet, um das einzuordnen. Das ist halt das Wichtige. Die zweitschlimmste Frage, die mir immer gestellt wird, ist, macht das Internet nicht eigentlich den Journalismus überflüssig? Und die nehme ich jetzt einmal vorweg, indem ich sie selber stelle. Ich finde ganz im Gegenteil, durch die irrsinnige Informationsfülle des Internets und insbesondere durch die gigantischen Massenenthüllungen von WikiLeaks wird Journalismus natürlich noch 13er-Potenzen wichtiger, weil die Einordnung, die Erklärung und Einordnung dieser irrsinnigen Informationsfülle enorm viel journalistische Kapazität erfordert. Die Frage ist nur, wer bezahlt das?
That's the question. Aber hier haben wir noch eine.
Ja, am besten nichts Neues. Ist hier nicht auch eine Ursache, dass die Medien, die Printmedien in Österreich ja auch eine Presseförderung bekommen, wo ja aus dem Budget die Mittel zur Verfügung gestellt werden? Als erstes und als zweites habe ich vor ein paar Tagen gelesen, dass das Bundeskanzleramt ihr Budget für die Informationen um etwa 30% erhöht hat, wobei man weiß, dass diese Informationen in Wien zu 90% dann 3 Zeitungen gehen. Und ist das nicht eine Ursache davon, weil angeblich beißt man ja die Hand nicht, die einen füttert?
Also ich weiß, dass Sie diese Förderung hier in Österreich haben. In Frankreich zum Beispiel gibt es das ja auch, sogar sehr massiv.
Darf ich da kurz zum Verständnis etwas erklären? Ja. Es gibt eine allgemeine Presseförderung, das ist so die Gießkanne. Ja? Mhm. Und dann gibt es eine spezielle Presseförderung und die hängt jetzt wieder von speziellen Faktoren ab. Nämlich dient diese Zeitung dazu, mehrere Meinungen in diesem Land aufrechtzuerhalten. Da kommen die üblichen gut situierten Kaufzeitungen nicht in den Genuss, ja, sondern eher kleine mit weniger Anzeigenanteil und so weiter. Nur das zur Information.
Also, aber füttert, ja, dass man die Hand nicht beißt, die einen füttert, es ist wohl so, natürlich. Ich weiß nicht, das kann ich zu wenig beurteilen. Also ich muss zugeben, ich fand die österreichischen Medien, also gerade die Tagespresse, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, immer eher sanft. Also gerade auch im Umgang mit der hiesigen Politik. Wobei mir auffällt, dass nur mal so als Aperçu am Rande ein neuer Zungenschlag, den wir auch in Deutschland ganz stark haben, nämlich keine Kritik mehr an konkreter Politik, sondern so ein Generalabwatschen von Politik als solcher. Das hat bei uns total eingerissen. Und das empfinde ich überhaupt nicht als kritischen Journalismus. Es ist eher so ein gelangweiltes, rülpsend gähnendes Generalschaudern gegenüber Politik. Was ich total undemokratisch finde. Ich entdecke das auch in Österreich. Ich kriege immer noch das Profil, weil ich glaube, aus dem Impressum haben sie mich inzwischen rausgenommen, aber ich krieg's immer noch. Und da fällt mir das auch gerade in den Leitartikeln immer häufiger auf. Dieses, die Politik kann nichts, sind alle schlecht. Und das finde ich ganz, ganz, ganz gefährlich, weil es gibt keine Alternative zur Politik. Also wenn man diesen Ton anschlägt, dann kann man eigentlich nur nach Berlusconi oder Strache oder sonst wem schreien, also nach dem Erlöser, der es ganz anders macht, der nicht politisch in Anführungsstrichen ist. Das ist natürlich ein Fake auch, aber das führt auf eine ganz schiefe Ebene. Aber das war nicht Ihre Frage. Ihre Frage war, inwieweit sind Medien sozusagen auch ökonomisch am Gängelband der Regierung? Das ist sicher nicht ganz falsch. Auch in Deutschland haben wir zwar keine Pressförderung, dafür haben wir aber immer diese wunderschönen Anzeigenkampagnen diverser Ministerien. Gerade hat die Kanzlerin wieder dem Volk in allen Zeitungen in ganzseitigen Anzeigen heimgeleuchtet, wie großartig ihre Politik ist. Das mögen die Verlage schon sehr gern. Das ist sehr, sehr lukrativ. Das ist aber, glaube ich, nicht wirklich wichtig. Viel schlimmer ist, dass sich bei uns zumindest, auch in den USA, es fällt mir das auf, die Ministerien die Tatsache zunutze machen, dass die Journalisten keine Zeit mehr haben, nachzudenken und nachzufragen. Und immer mehr Leute einstellen, die diesen Wortbrei, den ja die Minister dann wiedergeben in endloser Stereotypie, immer besser kneten und immer geilere Formulierungen mit immer noch hübscheren Bildern und so weiter erfinden. Und es war bei uns so weit schon vor 2 Jahren, dass die grandiose Familienministerin von der Leyen, die Ihnen wahrscheinlich auch im Begriff ist, das ist diese Supermutti aus Niedersachsen, mit, die, glaube ich, 100 Pferde, 8 Kinder und ganz toll. Und blond ist sie auch, sieht auch gut aus und ist auch charmant, wirklich. Sie ist wirklich charmant. Ich habe sie mal interviewt für Profil übrigens. Es war sehr nett. Aber Frau von der Leyen überlässt überhaupt nichts dem Zufall. Die tritt jeden Tag irgendwo ganz hübsch auf für tolle Fotos. Und Frau von der Leyen hat es geschafft, ihre Politik in fertige Radiosendungen zu packen. Und keiner hat es gemerkt. Also es kam hinterher irgendwann mal im Bundestag zur Sprache. Die hat eine Agentur beauftragt, richtig so Radiobeiträge zu produzieren, natürlich mit wunderschönen Originaltönen von Frau von der Leyen. Und aber auch Fallbeispielen aus der Nöte. Es ging immer um Gesundheit, es war um Familie und so weiter. Und da stand sogar schon dran, was der Moderator vorher und hinterher sagen soll. Und das haben die kostenlos an die gesamten deutschen Privatradios weitergegeben und die haben das auch 100-fach gesendet, ohne dass irgendjemand gesagt hat, es kommt direkt aus dem Gesundheitsministerium. Das ist natürlich unglaublich, sowas, ne? Das ist unglaublich, da hat sich auch nie jemand für entschuldigt. Es gibt sogar Evaluationen hinterher, wie viel 100-fach das dann über den Äther gegangen ist. Also insofern, die Politik, der Etat von Frau von der Leyen, inzwischen ist sie Arbeitsministerin, ist gerade vorletzte Woche wieder auf 18 Millionen PR-Etat erhöht worden. In einer Zeit, wo alles gestrichen wird. Die PR ist auch in der Politik unglaublich stark geworden. Und es gibt, also sie haben in Berlin inzwischen mehr Spin-Doktoren, Kommunikationsexperten, Werbeprofis, Strategieberater und wie sie alle heißen, als Journalisten. Und das ist das eigentliche Problem. Es gefällt es auch nicht. Also verdienen Sie das Dreifache. Das kommt noch hinzu.
Okay, bitte.
Die Bemerkung, dass gerade die Chefredakteure beziehungsweise Journalisten nur mit den Kommentaren die Politik kollektiv abwatschen, da passt sehr schön dazu, dass ein Chefredakteur einer der wenigen verbliebenen oberösterreichischen Tageszeitungen oder der oberösterreichischen Tageszeitung, ich nenne den Namen nicht, die was vor einer oder 2 Wochen in einem Leitartikel auf der Titelseite einen Grabstein abbilden ließ und drunter stand, hier stirbt die oberösterreichische Politik. Also nur zur absoluten Unterstreichung dieser These und dieser Kritik, das ist genau das. Meine Frage ist, oder diese Beobachtung, ich weiß nicht, wie ich es einteilen soll. Österreich ist geprägt, die Medienlandschaft ist geprägt durch eine wahnsinnige Monopolisierung, das ist nichts Neues. Gleichzeitig lesen die Österreicher und die Oberösterreicher ganz besonders, sind die zeitungslesefaulsten Österreicher mit Abstand. Ich schreibe selbst gerade ein Kapitel über die oberösterreichische Medienlandschaft und da gehe ich mit dem Gedanken schwanger, was ist da zuerst, also welcher Mangel ist da zuerst, das mangelnde Angebot oder unsere Lesefaulheit? Ist es diese Monopolisierung oder ist es die mangelnde Öffentlichkeit? Da würde mich interessieren, wie Sie als Außenstehender Sie werden jetzt nicht speziell die oberösterreichische Medienlandschaft sehen, aber die österreichische Wohl, ist es, lesen wir so wenig gemäß des Prinzips, greif mal einem nackten Mann in die Tasche?
Also natürlich kann ich das für Oberösterreich nicht beantworten, aber diese Frage kommt in einer anderen Form immer wieder, weil es ist ja nicht nur, dass die Leute wenig lesen, sie lesen ja auch notorisch das Falsche. Also wenn ich in Deutschland an den Kiosk trete, und mal wirklich einfach mal so die Regalreihen abscanne, ne, von A wie Angler bis Z wie Zierfisch, Zähneputzen, was auch immer. Sie haben diese Unmenge von Fachmagazinen, diese Unmenge von Bund und Shishi und Gala und Balla und alles ist in unendlicher Vielfalt vorhanden. Und so diese kleine Nische, wo irgendwie wirklich noch ganze Sätze mit Nebensätzen gebildet werden, die wird immer kleiner. Und dann kommen immer diese furchtbaren Menschen in diesen Lesungen, die sagen, wollen die Leute wollen das doch. Das hat ja auch schon Axel Springer gesagt, als er damals unsere Bild-Zeitung erfand, das sei die demokratische Abstimmung am Kiosk gewesen. Die Menschen wollen Mist. Dann nehme ich meine Fernbedienung zur Hand. Ich habe einen Satelliten zu Hause, ich wohne zwar auf dem Dorf, aber dank dieses Satelliten habe ich, glaube ich, 100 Programme. Davon sind natürlich eigentlich ungefähr 96 nicht auszuhalten. Und führen auch zu einem, innerhalb von 5 Minuten zum milliardenfachen Absterben von Gehirnzellen. Aber offensichtlich sind sie rentabel, sonst würden sie ja nicht ausgestrahlt. Ich kann es nicht beantworten. Ich kann, also das ist noch furchtbarer als die Frage, was tun wir mit dem Journalismus? Ich weiß nicht, was zuerst da war. Ob die Verblödung sozusagen vom Konsumenten ausging oder ob es einen bösen Plan der Mächtigen und Medienmacher gab, den Leuten das letzte Gramm Gehirn zu rauben. Ich glaube eigentlich nicht an Verschwörung. Ich glaube, es ist ein wechselseitiger Prozess. Aber da müssen wir was gegen tun. Das ist ganz wichtig.
Okay,
ganz
wichtig. Ist das eingeschaltet?
Ja, man hört Sie.
Also man ist hier, das Gefühl habe ich, sehr unter sich. Können wir hier alle von einer politischen Klasse sprechen, wie sie sich ja selber gern apostrophiert? Was hier nicht links ist, ich glaube, das kann man an einer Hand abzählen. Oder es ist stumm, ist eine Möglichkeit. Aber irgendwie kommt mir vor, dass man Medien und auch Demokratie nicht ganz begriffen hat. Das ist Markt. Da wird abgestimmt, wenn etwas da ist, das mich interessiert, dann kaufe ich es. Ich kaufe mir die Zeitung, ich kaufe mir nicht die Stimme, sondern ich kaufe die Partei, indem ich die Stimme abgebe. Und hier gilt das, was auch im Apartheid Südafrika gelten musste. One man, one vote. Es bringt überhaupt nichts und es ist vielleicht sogar menschenverachtend, wenn ich die Masse, die große Masse, so irgendwie, ne, ihr wisst es nicht. Warum begreift es denn nicht, was ich euch sage? Ja? Das ist, was der ORF ja sehr stark macht. Der ORF, der irgendwie niemand gehört. Besitzer? Wer ist dort der Besitzer? Wir alle. Haben wir dort etwas zu reden? Ich glaube, der Stiftungsrat ist nicht so zusammengesetzt. Der ist mit anderen Kriterien bewerkstelligt worden. Und die sind ja sogar stolz, wenn das Volk sich aufregt. Und da wird über die Kronenzeitung geschimpft. Ich sage das ganz offen. Die Kronenzeitung hat halt ein Konzept, das offensichtlich reingeht. Und sie erfüllt offensichtlich in der Berichterstattung, ob es jetzt will oder nicht, Dinge, die oben verpönt sind. Die politische Klasse sagt, sie argumentiert nicht mehr dagegen. Sie sagt nur, es ist nicht hinnehmbar. Aber mit diesem Standpunkt werden wir nicht sehr weit kommen, auch im Sinne einer Volksbildung. Mich erinnert es doch irgendwie an den Areopag in Athen. Da gingen die Philosophen da auf und ab und rundum waren die Kaufleute und das Volk, das waren die Idioten. Privatleute, das hieß Idiot. Die Politik, die Klasse wusste, wie es geht. Das Volk begriff das nie. Aber haben wir noch nichts dazugelernt?
Danke. Ich glaube, wir sind ein bisschen weiter. Also, ich finde, Sie haben einerseits sprechen Sie da einen sehr wichtigen Punkt an. Andererseits ist das zu Ende gedacht, kann das auch fatal sein. Wenn Medien nur Markt sind und sozusagen es keinen Werteüberbau, keine Grundprinzipien der Demokratie gibt, die da mit reinwirken und auch die Marktmechanismen im Zweifel abdämpfen, dann ist es ein gefährlicher Prozess. Also ich will nicht der Arroganz einer besser wissenden intellektuellen Schicht, links, rechts, egal, das Wort reden, aber mit dem Argument, die Leute wollen das so, wäre das tausendjährige Reich noch nicht zu Ende. Um es mal auf die Spitze zu treiben. Das wollten die Leute auch. Es war sogar eine demokratische Abstimmung. Es gibt Zustände von Öffentlichkeit, die dazu führen, dass eine Demokratie sich selber zerstört. Das haben wir in Deutschland und mit Verlaub auch in Österreich ja erlebt. Und ich glaube nur nicht, dass der Faschismus irgendwie hinter der nächsten Ecke lauert, aber es gibt eine Fülle von Phänomenen der Degeneration von Öffentlichkeit, die versuche ich genau in dem Buch zu beschreiben. Und ich glaube, dass man da mit einem fatalistischen Achselzucken, die Leute wollen es so, nicht den nötigen Elan aufbietet, etwas dagegen zu tun. Ich finde, da müssen wir ein bisschen mehr bringen.
Der Markt regelt alles?
Ja, dass der Markt alles regelt. Ich meine, diese Heilslehre ist ja nun gerade zu Grabe getragen worden. Die Leute, die uns 20 Jahre lang erzählt haben, dass der Markt alles auch zum Guten regelt, für das Wohl der Welt, die haben ja nun gerade ziemlich böses Schiffbruch erlitten in den letzten 2-3 Jahren. Wenn nicht der böse, böse Staat, der ja eigentlich im Sinne der Marktheilslehre ein überflüssiges Gebilde ist, wenn der böse, böse Staat sich nicht mit unser aller Geld mörderisch verschuldet hätte, um den Markt zu retten, dann hätten wir eine Menge Banken weniger in Europa. Und es wäre wahnsinnig viel zu Bruch gegangen. Also das mit dem Markt und dem der Regeln, das ist wirklich entzaubert. Ich glaube, das kann man vergessen. Natürlich sind Medien in den Strukturen, die wir sowohl in Österreich als auch in Deutschland haben, weitgehend Marktprodukte. Es sind Produkte, die sich auch am Markt behaupten müssen. Und das finde ich auch nicht falsch. Und ich finde es auch nicht falsch, wenn 80% davon Schwachsinn ist, weil es gibt auch ein Recht auf Schwachsinn. Und auf dumme Unterhaltung und auf blöde Stars und auf Ballaballa und auf Bravo und wie es ist alles in Ordnung. Solange das den Kern der Demokratie nicht berührt, können sich alle Leute verblöden, bis sie in die Kissen sinken. Das ist mir, da will ich überhaupt niemanden belehren.
Ja, aber es geht ein Bier, das kann ja nicht das Ende der Denkstange sein. Oder?
Der Punkt ist da, wo sich eine Gesellschaft, wo sozusagen Macht nicht mehr kontrolliert wird und wo eine Gesellschaft aufhört, halbwegs allen wichtigen Interessen, halt auch den Interessen, die nicht über Milliarden verfügen, um sich via PR und Strippenzieherei zu behaupten, nicht allen Interessen Raum zum Sprechen, zum Artikulieren zu geben. Darum geht's. Wenn das wegkippt, dann haben wir ein Demokratieproblem und damit haben wir langfristig auch ein Legitimationsproblem.
Okay, hier ist noch eine Frage, bitte. Geben Sie mir ein Zeichen mit der Hand, wenn Sie das Mikrofon wollen. Ich schaue immer, ja? Okay, bitte.
Ich bin Leser der größten oberösterreichischen Tageszeitung und verfolge dort besonders die Leserbriefe. Und in der letzten Zeit, wenn ich das verfolge, dann muss ich feststellen, dass die Leute immer kritischer werden, die Politik unheimlich kritisch betrachten, die Lösungskompetenz in Frage stellen. Und warum ist es nicht möglich, dass man die Demokratie von unten herauf ein bisschen erneuert, durch Bürgerforen oder durch NGOs oder was immer das ist. Aber ich glaube, dass das ganz dringend wichtig ist, die Demokratie von unten wieder zu erneuern und nicht es denn oben zu... Im Gegenteil, man würde ja die Politik sogar damit unterstützen.
Die Leute sind wahnsinnig angefressen, wie ihr sagt. Das ist in Deutschland genauso. Dieses abgelaufene Jahr war ganz symptomatisch dafür. Diese wunderbare neue Koalition, die wir hatten, CDU, FDP, angeblich eine Traumkonstellation, also von sich selbst so empfindend und erklärend, war ein Desaster von Anfang an. Und es gab alles, was lebendig war und neu kam von unten, von diesem albernen Kopfbahnhof in Stuttgart über der wie einen wiederauflebenden Atomprotest, all das kam irgendwie aus dem Volk heraus und war eigentlich weniger parteipolitisch artikuliert. Das Problem ist, also meine Generation zum Beispiel war sich zu fein, in Parteien zu gehen. Und inzwischen bereue ich das ein bisschen. Dadurch entsteht ja dieses Gefühl, die da. Ne? Eigentlich sind ja Parteien die Sammelbecken des Volkes, wo sich politische Willensbildung artikuliert, wo überhaupt der politische Wille entstehen soll. Dann sind wir da irgendwie alle nicht mehr drin, oder ganz viele von uns jedenfalls nicht, und haben die irgendwie so denen überlassen, die irgendwie besonders viel Sitzfleisch oder sonst oder haben oder besonders geil auf irgendwelche Posten sind oder was auch immer. Jedenfalls, offenbar sind Parteien ziemlich degeneriert in vielen Ländern. Also das haben wir in ganz Europa, das Problem. Und da müssen wir uns überlegen, wie erobern wir sozusagen uns Politik wieder zurück als authentische Spiegelung unserer Interessen. Und wenn die Parteien so abgewirtschaftet sind und wir keinen Berlusconi wollen, der ja auch auf dem Schutt der italienischen Parteienlandschaft entstanden ist, die sich selber nun auf eine derartig radikale Art als korrupt und unfähig erwiesen hat, wie wir das, glaube ich, sonst nirgendwo hatten in Europa. Also wenn wir das nicht wollen, dass das ein Zerstörungsprozess ist, dann müssen wir uns das überlegen, in der Tat. Und das muss irgendwie von unten kommen.
Aber wie? Eventuell einem politischen Journalisten das Wort. Früher hatten wir das, Parteizeitungen, nicht? Gab es Journalisten,
ja,
mit Bunze.
Ja.
Uns, meiner Generation, hat man gesagt, ihr seid gefälligst unabhängig.
Ja? Ja.
War das ein faireres System, als man hier die Arbeiterzeitung hatte und das Volksblatt?
Das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, zu vorhersehbar und zu durchschaubar heute. Das würde, glaube ich, keiner mehr haben wollen, lesen wollen, kaufen wollen, glaube ich nicht. Nein, aber ich glaube, dass man einen politischen Journalismus braucht, der mehr tut, als pauschal alles wegzurotzen. Mhm. Denn ich sage, die Politik ist scheiße. Weil es gibt nichts anderes als Politik.
Sondern welche Politik?
Ja, sondern sagt, wir brauchen das und das Bildungssystem. Wir brauchen das nicht gemacht. Die sind alle, er kann ja irgendwie sagen, diese 72 Leute sind blöd. Aber er kann nicht sagen, alle Politiker sind unfähig. Weil wenn alle Politiker unfähig sind, dann können wir irgendwie, da müssen wir uns irgendeinen Diktator suchen, der dann, das geht nicht.
Dann bilden wir die Regierung als Journalisten.
Oder? Ja, oder wir bilden Räte. Ja.
Okay, da drüben war eine Frage, bitte.
Ja, ich bin selbst nicht...
Einschalten?
Oder ja, passt, man hört sie. Gut. Also ich bin selbst nicht aus der Branche, ich bin Zeitungsleser, versuche mehrere am Tag zu lesen, nicht Tapfer. Einseitig. Ich versuche auch immer Zeitungen zu lesen, die nicht meine Meinung vertreten. Eine Frage, es ist nicht älter als die Zeitung von gestern. Wir reden eigentlich vom Problem der Entschleunigung. Auch die Politik Gutenberg zum Beispiel, Interview vor kurzem, gesagt, wir können gar nicht, wir werden immer als blöde Minister dargestellt, wenn wir nicht sofort ins nächste Mikrofon eine Patentlösung hineindiktieren. Und was ich in 5 Sätzen nicht in die Tagesschau kriege, geht nicht drüber. Sollte man nicht...
5? Viel zu viel.
Was immer.
2.
5 Worte, Entschuldigung.
5 Worte, ja.
Sollte man vielleicht keine Tageszeitung gründen, sondern eine Vortageszeitung, um eine Nacht länger drüber schlafen zu können?
Eine super Idee. Eine super Idee. Also ich muss zugeben, also ich habe, glaube ich, 4 Tageszeitungen abonniert und seit ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich ein gestörtes Verhältnis zum Zeitunglesen. Das ist völlig neu. Ich habe immer Zeitung gefressen. Also das Schönste war, morgens nochmal ins Bett zu gehen mit dem ganzen Stapel und dem Kaffee und das alles zu lesen. Inzwischen nehme ich mir immer die Alten aus dem Stapel und lese die. Und finde, das ist auf eine ganz andere Art hellend, weil man hat natürlich immer schon was mitbekommen und es ist alles schon ganz anders inzwischen, aber es hat eine ganz andere Reflexionsebene, in der Tat. Ich finde die Idee großartig. Und was Sie dazu gesagt haben, ist natürlich richtig. Also das ist wirklich wechselseitig. Die Politik produziert immer mehr einsilbige Soundbites, aber das ist auch genau das, was dieses gehetzte Korrespondentenvolk abfragt. Das, also speziell das Fernsehen natürlich, wo ja inzwischen, es gibt Analysen drüber. Früher in der Deutschen Tagesschau hatten Politiker früher, glaube ich, noch 1 Minute und 10 Sekunden am Stück sprechen können. Inzwischen sind es, glaube ich, 25 Sekunden max. Manchmal nur 15, da können Sie einen Satz sagen, höchstens, einen Satz. Da ist natürlich jede Ambivalenz weg, da ist jede Reflexion weg. Da können Sie nur sagen, die Sonne scheint. Ne? Morgen spätestens wieder, mehr nicht. Und in der Tat, ja, das ist ein Zyklus, ich glaube, der wird sich irgendwann ad absurdum führen, weil die Leute das satt haben. Das kann man ja gar nicht mehr sehen. Also ich kann das nicht mehr lesen und ich kann es auch, ich gucke jetzt relativ selten nur noch Fernsehen, weil ich das gar nicht mehr aushalte, aber wenn ich, also da gibt es ja auch tolle Sachen, dieses ritualisierte Fernsehen, diese ZIP oder Tagesschau oder was auch immer, wo dann diese ganzen schnellen Sachen kommen, ich glaube, das verbraucht sich. Und es wird, ich bilde mir ja ein, es wird eine Renaissance des langen Satzes und der ausformulierten Erklärung und der Analyse geben, wo Leute richtig hungrig wieder sind, nach dem gedruckten Wort am Ende sogar, wo man sich Zeitungen, Schriften reicht und sie genussvoll stundenlang liest oder so. Das kommt erst nächstes Jahr.
Okay. Bitte. Noch eine Zusatzfrage. Wenn ich mir das so Revue passieren lasse, dann muss ich sagen, 1984 war seinerzeit eine Sensation, wie das Buch herausgekommen ist. Jeder hat gesagt, na, das gibt's nicht, der Mensch lässt sich nicht so manipulieren. In der Zwischenzeit muss ich sagen, wir sind schon lang über 1984 drüber. Mhm. Und wir haben es noch nicht begriffen, dass wir drüber sind. Und das, was du jetzt gesagt hast, von der Zukunft, dass wir wieder vielleicht beschaulicher werden im Denken und im Handeln, das lässt ja die Allgemeinheit nicht zu, die uns nämlich schon immer manipuliert haben und immer mehr manipulieren.
Ist mir zu düster. Das mag ich nicht glauben.
Aber sagen dieser Studie beweist ja.
Ja, natürlich, es ist, alle Zeichen deuten auf Untergang, aber... Nein, ich sehe das nicht so. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass es gibt... Die Leute sind auch renitent und es entstehen immer wieder neue Sachen. Es gibt immer wieder überraschend Renaissancen von Dingen. Es gibt immer wieder neue Musik, die toll ist. Es gibt immer wieder Ideen, die neu sind. Es gibt überraschende Umschwünge und Erkenntnisse, auch im Mainstream. Das ist alles, wir haben noch nie in einem linearen, totalen Abwärtstrend gelebt. Ja, außer bei der Hitlerei, aber das hat ja auch nicht 1000 Jahre gedauert, zum Glück.
Aber es sind viele nachgefolgte Schulen.
Okay, bitte.
Ich möchte ein positives Beispiel bringen.
Super.
1968, glaube ich, war es, hat es in Österreich die ORF-Reform gegeben. Initiator war Hugo Bortisch und das hat wirklich zum Erfolg geführt. Zumindest eine Zeit lang ist der ORF wirklich eine vorbildliche Informationsquelle gewesen. Mittlerweile ist es abgewirtschaftet.
Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist
eine Person, die das zeigt. Ja,
beide Länder haben als Himmelsgeschenk der Alliierten diese öffentlich-rechtlichen Systeme. Die sind mehr oder weniger auf den Hund gekommen. Sie repräsentieren natürlich nicht den Volksbesitz, in dem sie eigentlich ja sind. Aber das müsste eigentlich das Erste sein, eine Renaissance der öffentlich-rechtlichen Strukturen. Das bräuchten wir unbedingt. Wir können den Verlegern, die Zeitungen im Privatbesitz haben, nicht sagen, macht es so und so. Aber wir können sehr wohl die Medien, die uns eigentlich gehören, wieder so verändern, dass sie auch wieder, wie sagte es Willy Brandt, mehr Demokratie wagen. Also die mehr wieder zurückkehren zu nicht merkantilem Journalismus, also der mehr tut, als Waren und Gestalten anzupreisen. Ich glaube, da müsste es losgehen. Mhm.
Bitte?
Gibt es also noch ein Land oder eine Region, wo noch am ehesten die Medien so halbwegs funktionieren?
Milch und Honig fließen.
Ja, Milch und Honig.
Das fließt nicht schon lange gemacht, nicht mehr.
Also offensichtlich USA nicht mehr, Großbritannien nee. Mit Abstrichen. Oder
Oberösterreich ist einzig,
ja.
Was man reinfällt.
Ja. Also ich kenne die Lage im Burgenland nicht so genau.
Na, aber bleiben wir kurz bei Amerika. Da lesen wir natürlich sehr viel von der Medienkrise, von der Zeitungskrise. Hier hat es etliche Titel gegeben, die zusperren mussen.
Ja, da hat auch wirklich, da sind tausende von Journalisten entlassen worden. Da ist vor allem das passiert, was bei uns ja kaum passiert ist bisher. In den USA haben in den Zeiten, als der Profit richtig gut war, und der Profit war in den Medien lange wahnsinnig gut, also auch in Deutschland waren die Renditen bis 2000 super.
Ja.
In den Zeiten sind in den USA die Finanzinvestoren in die Medien gegangen. Und genau diese ganzen, vor allem die Tageszeitungen, die in die Hände von sozusagen medienfremden Besitzern kamen, also Industriellen, die auch damit noch einen schnellen Dollar machen wollten, die sind im Zuge der Krise der letzten Jahre übelst abgeschmiert. Es gab diesen bedeutenden Industriellen namens Zeller, der eine ganze Batterie von Zeitungen aufgekauft hat, von Miami bis sonst wo. Die sind, glaube ich, fast alle weg inzwischen. Und der machte irgendwann eine Tour durch seine Redaktion. Und ich glaube, es war in Miami, wo eine Redakteurin aufstand und sagte, wenn Sie nur Geld verdienen wollen, das geht nicht. Sie müssen auch die Werte der Zeitung, für die die Zeitung ja schließlich gekauft werden, berücksichtigen und uns die Möglichkeit lassen, hier wirklich guten Journalismus zu machen. Und Herr Zeller guckte diese Frau an und sagte nur, fuck you. Das war der Umgangston. Und dann war das ganze Imperium kaputt, weil natürlich dann, das ist alles auf Kredit gekauft, die Kredite sind nicht mehr zu bedienen, die Hedgefonds springen ab, aus die Maus. Da hat's, und deswegen hat es in den USA so wahnsinnig zugeschlagen, weil da wirklich der Markt nochmal auf eine ganz andere Art auch involviert war. Und in dem Moment, wo der Markt nicht mehr funktionierte, wo die Rendite nicht mehr stimmte, die Öffentlichkeit richtig kaputt ging.
Das heißt, dort, wo die Idee noch Bestand hatte, wonach eine Zeitung keine Zuckerfabrik ist,
ja,
die gibt's noch.
Oder ja, es gibt da, also davon. Die Zeitungen, die noch in der Hand von Familien sind, also Washington Post, New York Times,
Österreichische Nachrichten.
Überleben noch? Ja, Österreichische Nachrichten. Ich bin hier im Paradies und wusste es gar nicht. Ja. Ich denke immer noch nach, in welchem Land das Mediensystem gut funktioniert. Ich kenne nun nicht alle Staaten dieser Erde. Ich weiß nicht, wie es in Burkina Faso ist. Fällt dir was ein? Das Land, in dem medial Milch und Honig fließen?
Also es gibt, wenn ich mir so diesen Atlas vor Augen halten.
Also ich weiß, also unsere großen deutschen, Osteuropa haben unsere großen deutschen Verlage fast komplett aufgekauft. Also hier Bauer, Gruner und Jahr, Springer, ganz also Polen bis zum Schwarzen Meer ist alles deutsch inzwischen. Ja. Watz, endlos. Damit verdienen übrigens ihr Geld. In Deutschland verdienen die ja nichts mehr.
Ja.
Also Osteuropa ist, glaube ich, gar nichts. Italien ist offensichtlich tot. Frankreich ist in der Hand der Industrie. Spanien. Schweiz ist eine Katastrophe. Also Schweiz habe ich noch vor ein paar Jahren eine Menge Geld verdient als Journalist, als freier Autor. Die Blätter, für die ich geschrieben habe, sind alle entweder politisch umgedreht oder verschwunden. Die meisten sind einfach verschwunden. Oder sie haben kein Geld mehr. Wie der Tagesanzeiger oder so. Hier, es gab hier Facts, Nachrichtenmagazin, weg. Machte kein Geld. Weltwoche ist inzwischen ein rechtsliberales Blatt.
Dafür gibt es 17 Gratiszeitungen, ne?
Ja. In der Schweiz. Ja. Auch so ein Trend, von Norwegen bis tief in den Süden, Gratisblätter. Ne?
Ja.
Aber was ist mit Skandinavien?
Mein Schwedisch ist so schlecht, ich kann das nicht beurteilen.
Okay.
Ich glaube, Skandinavien ist ein bisschen besser.
Die Frage müssen wir für einen zweiten Termin jetzt
auch bewahren. Ja, müssen wir vielleicht mal andere Experten laden.
Wollen Sie eine Frage stellen? Nee, warten Sie aufs Mikrofon, kommt schon.
Wer bezahlt eigentlich diese Gratisblätter? Wir.
Ja, die Anzeigen.
Die Anzeigen. Ja. Auch die Bezahlzeitungen werden durch Anzeigen bezahlt.
Immer weniger.
Überwiegenden Teil.
Ja, aber immer weniger. Das ist das Problem.
Ja, natürlich. Bitte.
Also ich bin nicht vom Fach, sondern auch nur Leser oder Bürger. Ich möchte gerne Optimismus verbreiten. Alleine mir fehlt irgendwie der Glaube. Und wenn ich Sie erlebe als Journalisten, als kritische Journalisten, kreative Journalisten, es muss doch ein unheimlicher Frust sein. Und das ist die Frage, auf die ich eigentlich hinaus möchte. Bitte, es wurde gestellt, und noch einmal nachzuhaken. Wo gibt es denn jetzt Plattformen, wo man sich austauschen kann, wo man sich sammeln kann, um in diesem Land, jetzt spreche ich von Österreich, ich wage mir nicht hinauszuschauen, aber es ist, glaube ich, ähnlich, nur bei uns besonders schlimm, um dieses Land in dieser kritischen Situation einen Millimeter weiterzubringen. Sie haben, glaube ich, zweimal kritisiert, das pauschale Abwatschen der Politik widerstrebt mir ein bisschen, weil momentan ist in Österreich keine Partei bereit, sie haben alles abgewirtschaftet, auch nur einen Millimeter etwas weiterzubringen an Reformen. Mhm. Es wird alles nur gelappert, um die eigenen Freunde eben am Laufen zu halten. Und es ist überhaupt kein Wunder und es wird nichts anderes passieren, als dass die Jugend und noch mehr dem Strache nachlaufen. Es gibt fantastische Artikel, fantastische Leitartikel, fantastische Kommentare. Ich finde, die Leserbriefe werden immer besser, werden immer kritischer. Es melden sich auch, vielleicht habe ich da einen falschen Eindruck, immer mehr Leute aus der Wirtschaft zu Wort, um die Politik ihnen Empfehlungen zu geben oder um auf die kritische Situation hinzuweisen, hat man früher nie in dem Maß so. Alleine, es geschieht nichts. Wie dreckig muss es dem Österreicher gehen, bis er eigentlich selbst einmal die Initiative ergreift? Aber dann sind wir in einem Weg, den Sie schon mal angedeutet haben, den ich nicht unbedingt erleben möchte. Ich würde ganz gerne früher irgendeine Plattform finden, wo man sich abseits der Parteien, wären die glaube ich nicht mehr, also abseits der Parteien etwas weiterbringen kann.
Danke.
Wo ist denn hier eine Möglichkeit?
Danke. Das ist ein sehr kritisches Forum.
Das ist sehr kritisch. Das ist vor allem, ich habe vor allem so wirklich sowas von gar keine Ahnung, wo das sein könnte.
Ich möchte vielleicht eins dazu sagen, weil jetzt zweimal gekommen also, ist, diese kritischeren Leserbriefe. Ich denke, dass hier sozusagen der Leser vielleicht ein bisschen weiter ist als jetzt diese Redaktionen. Das sind ja auch nicht unbedingt kleine Schieferl, die sich bei jedem Wind drehen, dürfen sie auch nicht sein, sondern eher der Supertanker, nicht, um bei dem Bild zu bleiben. Aber hier hatten vielleicht die Chefredaktionen noch nicht wirklich bemerkt, wie sich die Dinge ändern. Und wie man gerade in Stuttgart, Stuttgart 21 zum Beispiel, da ist ja nicht, sagen wir mal, der bezahlte Demonstrant auf die Straße gegangen, sondern das war die Tante Mitzi von nebenan, nicht?
Ja, absolut. Übrigens gegen ein Medienmonopol, was schon vor 15 Jahren beschlossen hat, dass dieser Bahnhof unbedingt sein muss.
Genau.
Also es gibt in Stuttgart zwei Zeitungen, die gehören genau einem Besitzer. Und die haben das einfach die letzten 15 Jahre totgeschwiegen. Mhm. Wobei ich zugeben muss, also mir geht dieser Kopfbahnhof komplett am Arsch vorbei persönlich.
Mir geht es ja nur um das, ist nur Spaß pro Toto.
Ja, aber es ist ein Zeichen dafür, wie plötzlich sich an solchen Sachen, und das ist eigentlich ja eine hoffnungsvolle Zeichen, wie sich an solchen Sachen ein unglaubliches Engagement entzündet. Es ist ja nicht nur Zorn, es ist ja erstmal der Wunsch, es anders zu machen.
Ja, der Westring. Schauen Sie, jetzt in den etablierten Zeitungen, sage ich jetzt einmal, wird hier noch vielleicht ein Standpunkt vertreten, wie er vor 2-3 Jahren inmitten dieser neoliberalen Aufbruchsstimmung, ja, alles geht Stimmung, weiterhin vertreten wird. Aber wenn Sie sich das anschauen auf Facebook, was da los ist, gibt es heute in diesem neuen Medium hier Followers in reichem Ausmaß. Also man merkt, dass sich auch der Widerstand anders organisiert. Man merkt vielleicht, dass hier der Ärger sich einen Kanal schafft. Und ich glaube auch, dass in den etablierten Medien durch diese neuen Leserbriefe hier etwas passiert, dass dann auch das Establishment, das publizistische Establishment beginnt, ein wenig vor sich herzutreiben.
Womit wir wieder bei seiner Eingangsfrage sind, nämlich wie groß muss der Schmerz sein? Keine Ahnung, wie groß der Schmerz für Sie sein muss, bevor Sie laut werden. Das werden Sie merken.
Ja, wir haben kein Mikrofon. Augenblick, bitte. Da hinten war jetzt eine und dann da vorne.
Ja, in Sachen Optimismus bemüßigt gefühlt, was zu suchen, was uns optimistisch stimmen könnte. Das Stichwort Facebook. Ich bin eine äußerst kritische, aber doch intensive Nutzerin dieses Mediums und habe das Glück, dass ich da eine gewisse Anzahl an mir ausschließlich persönlich bekannten Menschen nachlese, was die beschäftigt, und habe mittlerweile das Gefühl, dass sie in Sachen Oberösterreich oder auch was sie medial tut, was sie jetzt Österreich-Riesenthema, diese Abschiebungen bestens integrierter Asylwerber, Da kann man sie über Facebook interessanterweise sehr gut informieren. Bitte, das ist überhaupt keine Lösung, aber man merkt einfach, das Potenzial ist da und das sucht sich auch einen Weg. Die Uni-Proteste, die waren ausschließlich virtuell organisiert und haben sie dann quasi im Analogen wirkmächtig niedergeschlagen. Und nur eine Beobachtung, die ich gemacht habe, es kann sein, dass ich mich da täusche, weil ich jetzt zufällig mir entdeckt habe, es gibt in Österreich jetzt durchaus eine stärker werdende Richtung in der Literatur, also diese Faction Writing, wo es gibt einige Oberösterreicher, namhaftes Beispiel Martin Pollack, der soeben den Leipziger Buchpreis gewonnen hat, der schreibt nicht fiktional, also in einer Form, die fiktional wirkt, aber über Fakten, die bestens recherchiert sind und großartige Literatur ergeben, die auch anerkannt wird und sich sogar verkauft. Das ist jetzt mein persönlicher Hoffnungsschimmer, wenn man die verrottende Zeitungslandschaft einmal nicht mehr, wenn man sich nicht mehr ärgern will, dann liest man ein gutes Buch und da findet man einiges. Ich weiß nicht, das kann auch naiv sein.
Okay.
Aber Optimismus muss, glaube ich.
Man schreibt ein Buch, da haben wir einen Buch.
Genau, das ist überhaupt ideal.
Der wichtiger einen Haxen ausreißt.
Das Wichtigste ist natürlich, dass das möglichst viele Menschen kaufen und lesen. Ja, das ist
der Markt,
entscheidend, ne? Entscheidend, absolut entscheidend. Okay. Nein, aber klar, im Internet passiert da viel und das ist, also als Gegenöffentlichkeit, als Mobilisierungsplattform, auch als individuelle Ausdrucksform. Also wir haben in Deutschland zum Beispiel einen Medienkritiker, der schreibt auch für die Frankfurter Allgemeine. Der hat seit Jahren einen medienkritischen Blog und der Junge ist einfach hervorragend. Der ist luzide, der kann schreiben, der hat eine Beobachtungsgabe. Und dieser Blog, der ist gefürchtet. Also wenn der deutsche Chefredakteur auch nur ahnt, dass er könnte darin vorkommen, dann fängt er an zu zittern. Das ist ein ganz tolles Ding. Das lese ich ganz oft. Das ist eine echte Bereicherung. Das ist etwas, was wir in dem gedruckten Presse kaum mehr haben. Und das gibt es auf ganz vielen Feldern. Also oft halt relativ speziell. Die ganze Anti-Atom-Bewegung läuft übers Internet inzwischen. Also sowohl die Mobilisierung als auch das Fachwissen, diese ganzen Sachen. Die ganz viele Bereiche organisieren sich als Öffentlichkeit neu übers Internet. Also nicht auch über Facebook natürlich, aber auch über eigene Plattformen. Da gibt es ganz viel. Das wird viel mehr werden noch.
Okay, danke. Kurz Ordnungsruf. Wir haben noch 5-6 Minuten. 3 Hände habe ich noch oben gesehen. Ich möchte noch dran nehmen und dann machen wir Schluss, bitte. 1x2x3.
Meine Frage ist ganz kurz. Ich freue mich natürlich auch auf diese schönen Sätze, die länger sind, die mehr geschachtelt sind, die vieles aussagen, die vieles beschreiben. Aber bitte, wer soll denn das in Zukunft lesen? Es ist ein Zukunftsszenario, das hier in der letzten Zeit durch die PISA-Studie entstanden ist. Wir können nicht mehr, oder die Getesteten können nicht mehr sinnerfüllend lesen. Wie soll das weitergehen?
Wir sammeln, ne?
Moment, nehmen wir die Frage noch dazu, sie schließt an, habe ich jetzt gehört. Bitte fassen wir das zusammen.
Meine auch Richtung PISA gefragt jetzt. Ich nehme an, hier herinnen sitzen lauter Qualitätsjournalistinnen und Journalisten.
Ausschließlich.
Ausschließlich. Ja. Und die erwarten auch einen Qualitätsleser. Meine Frage, was kann der einzelne Journalist tun, diesen Missstand zu beheben? Es hat keinen Sinn, darüber zu jammern, dass die das nicht lesen können, sondern was kann man aktiv tun?
Okay, wer soll es lesen?
Also ich habe genau 2 Kinder, die können das beide. Zweitens, ich kann das nicht beantworten. Ich lese diese Studien mit Schaudern. Ich finde an PISA auch ganz andere Sachen noch ganz furchtbar. Wir sind ja die beiden Länder mit den schlechtesten Bildungssystemen nebenbei gesagt. Weil wir Österreich und Deutschland die einzigen Nationen in der OECD sind, die noch so ein Dreiklassensystem haben. Das macht mich wahnsinnig, ehrlich gesagt. Also das ist nicht nur, dass viele nicht mehr lesen können, sondern dass auch verlässlich der Fabrikantensohn an die Uni kommt und der Arbeitersohn unten bleibt. Das sind wirklich, sind unsere beiden Länder, führen das immer noch systematisch herbei. Es ist ein Skandal.
Darf ich da anschließen? Nämlich, hier geht es wirklich dann einmal zu sehen, wer setzt sich denn für welche Form von Bildung hier ein? Ja. Hier geht es nicht auf das Politiker-Bashing, sondern wer versucht hier das frühe Aussieben zu verhindern?
Und zum Beispiel da, um auf die Stimmen der Wirtschaft, die lauter werden, nochmal zurückzukommen. In Deutschland haben wir das witzige Phänomen, wir sind ja eine Exportnation, die davon leben, dass Leute mit viel Know-how mächtig ranklotzen. Und die deutsche Wirtschaft, die Industrie speziell, hat begriffen, dass sie mit der schwindenden Bevölkerung ein Riesenproblem von Fachkräften haben wird, in sehr wenigen Jahren. Und hat erkannt, dass unser Bildungssystem, das großen Wert darauf legt, irgendwie Migranten und Unterschichten möglichst wegzusortieren, auf Dauer ökonomisch komplett kontraproduktiv ist. Weil wir natürlich all diese Leute brauchen, jeden Einzelnen, möglichst gebildet, qualifiziert, handlungsfähig, arbeitsfähig und so weiter. Und die fangen jetzt an zu meckern, dass dieses Schwachsinnsystem endlich weg muss und wirklich alle anständige Bildung haben müssen. Das finde ich es ist völlig anachronistisch, aber es ist auch völlig logisch letztlich.
Bin ich gespannt, wann die Industrie wieder einsteigt.
Ansonsten
für Bildung,
mit dem,
für Wärmen auch
finanziell, mit dem Schreiben, also das Wichtigste, was ein Journalist machen muss, ist gut schreiben. Also so zu schreiben, dass Menschen es auch lesen wollen. Also dass da nicht nur alles Wesentliche drinsteht, sondern dass es auch so geschrieben ist, dass man es lesen mag. Das wird auch viel zu wenig gefördert.
Braucht man keinen Schachtelsatz, oder?
Ja, es gibt ja auch schöne Schachtelsätze. Ne?
Ja, stimmt.
Also schöne Schachtelsätze.
Es gibt, so denke ich,
schöne Schachtelsätze. Ich weiß ja, ihr habt ja auch diese... Also in Deutschland, das Schlimmste in Deutschland ist ja der Kommentar. Mhm. Also die größte Pein ist morgens früh beim Frühstück... Bevor meine Tochter zum Schulbus geht, um 20 nach 6 übrigens schon, kommt morgens um 6 die erste Deutschland-Presseschau im Deutschlandfunk. 5 Minuten deutsche Leitartikel in kondensierter Form. Ja. Danach überlege ich immer, welchen anständigen Beruf ich noch ergreifen
kann. Da könnte man gleich zur Domina gehen, ne? Okay, bitte, letzte Frage.
Ich schulde noch ein paar Vorschläge sozusagen auf meine Frage hin, was wir tun sollen. Also ein Vorschlag, der mir schon lange herumgeht, lesen wir einfach keine Boulevard-Gratis-Zeitungen mehr, sondern lassen wir sie in der Kiste und kaufen stattdessen eine Qualitätszeitung, solange es sie noch gibt. Wir könnten unseren Politikern oder unsere Politiker auffordern dazu, nicht das Geld den PR-Leuten und der Werbung in den Rachen zu werfen und das dann den Boulevard-Zeitungen zu geben. Ja, wir könnten das sogenannte Crowdfunding oder solche Dinge machen, das es übers Internet gibt und vielleicht unsere eigenen Medien gründen oder neue Medien gründen. So als, ja, ein paar Vorschläge, uns einfach mal den Mund aufmachen, uns wehren und nicht resignieren. Ich glaube, wir Österreicher neigen dazu, immer zu sagen, ja, kann man nichts machen. Ist halt so und das alles hinzunehmen, lassen wir uns das doch einfach nicht gefallen. Das war leider keine Frage, sondern
wunderbar, ein Vorschlag. Trotzdem ein schönes Wort. Wollen wir da noch was anfügen?
Können wir es besser? Kaum, oder?
Kaum, das würde ich auch sagen. Dann lassen wir das als Schlusswort stehen. Ich danke sehr, sehr herzlich dafür. Und lassen Sie mir noch eine Minute. Was muss ich Ihnen noch sagen? Kepler Salon hat einen Freundeskreis. Sie sind sehr herzlich eingeladen, sich dem anzuschließen. Informationen finden Sie hinten an der Bar rechter Hand. Programm liegt auch hinten auf. Bitte informieren Sie sich über die künftigen Veranstaltungen. Die nächste wird sein, eine Weihnachtsfeier im Kepler-Salon mit einem Fragezeichen. Lassen Sie sich überraschen, was da auf Sie zukommt. Wir verraten noch nichts. Unser Gast, Tom Schimek, bleibt noch ein wenig hier. Wir werden hinten sein, wenn Ihnen noch etwas auf der Seele liegt. Sie können ihn dort noch grapschen. Und mir bleibt noch, mich herzlich bei Ihnen zu bedanken, bei unserem Gast natürlich und vor allen Dingen bei Ihnen für Ihre Mitarbeit. Danke sehr. Schönen guten Abend.
Herzlichen Dank ebenfalls.